Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser frischen Folge des Berlin Mitte Talk, Ihrem Podcast aus dem Herzen des politischen Berlins. Heute spreche ich allerdings mit einem Gast, der nicht direkt im politischen Berlin beheimatet ist, sondern im politischen Brüssel. Er ist nämlich für die CDU Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Dennis Radke ist heute bei mir. Und beheimatet in Brüssel passt vielleicht auch nicht so richtig, denn die Heimat von Dennis Radke ist das Ruhrgebiet. Und das ist zufälligerweise auch meine Heimat. Unter anderem deswegen blicken wir heute auch voraus auf die Stichwahl in NRW an diesem Sonntag, wo in den Ruhrgebietsstädten Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen jeweils ein AfD-Kandidat in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters steht. Zu Beginn blicken wir aber zurück auf den Bundesausschuss der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, der am vergangenen Wochenende in Frankfurt zusammenkam, und fragen den Vorsitzenden Dennis Radke, welche Rolle die CDA aktuell eigentlich in der CDU spielt. Glück auf, Herr Radke. Schön, dass Sie bei mir sind.
Ja, ein herzliches Glück auf. Guten Morgen.
Herr Radke, wo erreiche ich Sie heute? In Brüssel? In Straßburg oder im Ruhrgebiet?
Ich bin in der Tat schon in Brüssel. Ich habe heute hier volles Programm deswegen sitze ich schon in Brüssel im Büro, aber ob Brüssel, Wattenscheid oder Straßburg, Glück auf, geht ja immer.
Das ist wohl wahr. Am Wochenende waren Sie jedenfalls in Frankfurt am Main beim Bundesausschuss der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA, der Sie seit über einem Jahr vorstehen. War das eine Art Parteitag des Sozialflügels der CDU?
Ja, der Bundesausschuss ist wie so eine Art Kleiderparteitag. Wir haben, früher war es optional, wir haben immer mal unsere Satzung geändert. Die Bundestagung ist alle 2 Jahre und wir haben dann irgendwann mal entschieden, dass wir in den Jahren, wo keine Bundestagung ist, wir zum Bundesausschuss zusammenkommen wollen, weil so, wie so eine Art kleiner Parteitag ist ja auch eine gute Gelegenheit, sich einfach auch nochmal, ja, nicht nur miteinander zu diskutieren, sondern sich auch zu positionieren. Und das haben wir am Wochenende gemacht.
In Ihrer Rede am Wochenende haben Sie sehr kritisch auf die aktuellen Sozialstaatsdebatten Ihrer eigenen Partei geblickt und auch nicht mit Kritik am Kanzler gespart für seine Aussage, wir könnten uns den Sozialstaat in dieser Form nicht mehr leisten. Sie sagten, Reform dürfe es nicht mit der Kettensäge geben. Wie denn dann?
Ja, ich meine, Kritik wird ja immer personalisiert. Ich finde, wir haben da einfach einen differenzierten Standpunkt und tun das auch in einer anderen Sprache. Und dieses Kettensägenbild, naja, das hat sich ja in den letzten Monaten hier so ein bisschen festgesetzt, teilweise in den politischen Debatten unseres Landes einfach radikal an alle möglichen Themen herangehen. Deswegen habe ich auch am Wochenende klar gesagt, die Reformbedürftigkeit, die bestreitet ja niemand. Aber wenn Sie sich mal anschauen, die Stimmungslage im Land, wenn Sie sich anschauen, den historisch angeregten Stand, was Vertrauen in Staat und staatliche Institutionen angeht. Ich verweise da immer gerne auf die Studie des Deutschen Beamtenbundes aus dem letzten Jahr. Das sind dramatische Werte. Wer sich jetzt den neuen Angstmonitor anschaut, der in den letzten Tagen veröffentlicht worden ist. Das ist die Stimmungslage in unserem Land. Und deswegen, finde ich, muss man nicht nur aufpassen, was man macht, sondern man muss auch völlig aufpassen, wie man es denn am Ende verkauft. Und deswegen, finde ich, muss das Wording halt sein, wir müssen sozusagen den Sozialstaat zukunftssicher, zukunftsfest und generationengerecht machen, weil wir eben den Anspruch haben, dass jemand, mit Blick auf die Rente beispielsweise, der ein Leben lang hart gearbeitet hat, sich auch darauf verlassen können muss, dass, wenn er in Rente geht, dass diese Rente dann auch armutsfest ist. Und deswegen habe ich mich einfach geärgert über Begrifflichkeiten wie wir können uns das alles nicht mehr leisten oder wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, weil stelle ich mir die Frage, wer hat denn über seine Verhältnisse gelebt? Und ich habe ja auch am Samstag gesagt, dass ich beispielsweise im Sommer eine sehr eindrückliche Begegnung hatte mit einem älteren Mann, der an der Tankstelle arbeitet und mir einfach mal seine Geschichte erzählt hat. Und dass jemand, der 47 Jahre Gerüstbau gemacht hat, am Ende mit 70 Jahren noch an der Tankstelle arbeiten muss, einfach weil die Rente nicht reicht, die Miete und Miete zu bezahlen und irgendwie einigermaßen über den Mund zu kommen. Ich komme nicht zu dem Eindruck, da hätte jemand in den letzten Jahren einfach über seine Verhältnisse.
Sie haben auch gesagt, das Aufstiegsversprechen sei kaputt. Sie als CDA haben natürlich vor allem all jene im Blick, die viel arbeiten und sich trotzdem am Ende des Monats immer weniger leisten können. Also die hart arbeitende Mitte, würde man klassischerweise sagen. Jetzt ist die hart arbeitende Mitte natürlich eine rhetorische Figur, die auch einen Carsten Linnemann immer wieder bemüht. Ich könnte mir aber denken, dass Sie beide da vielleicht gar nicht dieselbe Gruppe im Blick haben. Hat die Union diese Gruppe einheitlich im Blick?
Das weiß ich nicht. Davon gehe ich jetzt eigentlich erstmal aus, wobei ich halt sagen muss, ich versuche solche Begrifflichkeiten wie arbeitende Mitte irgendwie so ein bisschen auch zu umschiffen, weil ich finde, das ist halt genauso wie kleine Leute. Das ist irgendwie so ein bisschen ausgenudelt und jeder meint halt irgendwie vielleicht oder hat zumindest die theoretische Möglichkeit, was anderes darunter zu verstehen. Und ich finde, wenn wir über das Aufstiegsversprechen reden, das ist wirklich kaputt, da bleibe ich auch bei. Dann habe ich vor allen Dingen irgendwie immer auch so die Geschichte meiner eigenen Familie vor Augen. Und dass meine Großväter nach Rückkehr aus Krieg und teilweise Gefangenschaft, naja, die hatten dann mit Anfang, Mitte 20 auch nicht die Möglichkeit, ihr Rollstuhl zu nehmen und zu überlegen, was mache ich jetzt aus meinem Leben, sondern da ging es erstmal darum, möglichst schnell irgendwie zu arbeiten und die materiellen Grundlagen zu sichern. Aber die hatten am Ende die Möglichkeit, durch Fleiß, durch Einsatz, und ich meine, damals hatten wir noch eine 6-Tage-Woche sogar in diesem Land, am Ende zu einem kleinen Häuschen zu kommen und eine Grundlage zu bilden dafür, dass die nächsten Generationen in der Familie darauf aufbauen können. Also, das funktioniert ja heute nicht mehr. Also jemand, der einfach nur hart arbeitet, jemand, der auch, sagen wir mal, vielleicht am Wochenende noch ein paar Überstunden macht, der kommt auf diesem Wege nicht mehr zu einem Eigenheim, egal wie bescheiden es auch sein mag. Und da muss man einfach sagen, da passt einfach vieles in unserem Land seit im Übrigen über 20, vielleicht auch schon 30 Jahren nicht mehr zusammen. Das heißt, wir haben einen ganzen Teil der Bevölkerung, die sich mühen und die am Ende nur noch mit dem, was sie erwirtschaften, irgendwie über die Runden kommen, aber für Grundlagen legen, für ein bisschen Wohlstand oder auch für Grundlagen legen, nicht nur zu überleben, sondern zu leben. Das funktioniert für viele nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein echter Booster für den tiefen Frust und für das Abwenden auch von Demokratie und von Politik. Deswegen ist das einfach ein Thema, was mich extrem umtreibt.
Jetzt befinden wir uns ja aktuell im viel deklarierten Herbst der Reform. Und der Herbst der Reform schließt ja nicht nur die Reform der sozialen Sicherungssysteme ein, sondern auch, und das ist ein Thema, was der Sozialdemokratie vor allen Dingen auf dem Herzen liegt, auch eine Reform bei der Steuer. Sie selber haben durchblicken lassen, dass Sie sich durchaus Reformen auch bei der Steuer vorstellen könnten, beispielsweise eine Senkung der Einkommensteuer in der breiten Mitte bei gleichzeitiger moderater Erhöhung für die Spitzenverdiener. Oder auch, Sie können sich auch vorstellen, haben Sie mal gesagt, dass man Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer schließen könnte. Ihre Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat dem jetzt einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, diese Debatten seien Gift für den Standort Deutschland. Ist die Debatte damit jetzt ein Stück weit zu?
Das weiß ich nicht, ob die Debatte damit vorbei ist, aber auf jeden Fall, was ich ein bisschen zerknirscht zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass momentan alle möglichen Debatten in Deutschland kreuz und quer laufen und dass Dinge miteinander verwischt werden, die man eigentlich separat voneinander diskutieren müsste. Weil wir haben zurzeit eine laufende Debatte über wie stopft der Klingbeil sein 30 Milliarden Loch im Haushalt. So, das ist die eine Debatte, die läuft. Die andere Debatte ist das, was unter Herbst der Reformen laufen soll, die Reform von Bürgergeld plus soziale Sicherungssysteme. Das ist die nächste Debatte. Und die dritte Debatte ist die um die Erbschaftssteuer und im Grunde die Frage der Einkommensteuerreform. Das wäre ja eigentlich eher nochmal eine Sonderdiskussion. So, aber was wir gerade erleben ist, alles wird miteinander in eine Tonne, in einen Topf geworfen, fleißig miteinander verrührt. Und deswegen läuft die Debatte auch kreuz und quer. Und ich finde, um das mal klar zu illustrieren, die Debatten, die wir jetzt haben über Bürgergeld auf der einen Seite und die grundlegende Bedürftigkeit, unsere Sozialversicherung zu reformieren, die darf doch sozusagen nicht unter dem Deckmantel geführt werden. Was kriegen wir kurzfristig hin, damit der Klingbeil vielleicht von den 30 Milliarden, die er jetzt irgendwo finden muss, da auch noch irgendwie 5, 6 Milliarden findet. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Hier geht es um grundlegende Veränderungen, die mittel- und langfristig werden sollen und nicht um das kurzfristige Stopfen von Haushaltslöchern. So, und jetzt auch nochmal konkret zu der Debatte zur Erbschaftssteuer. Was ich immer und immer wieder gesagt habe, ist, mir geht es gar nicht so sehr um die Frage, müssen wir an den Tarifen etwas verändern? Nein. Und ich glaube auch, und das ist ja auch das, was die Bundeswirtschaftsministerin gesagt hat, mit Blick auf die Frage, wie kann man beispielsweise den mittelständischen Betrieb, den Handwerksbetrieb in die nächste Generation übergeben? Da müssen wir höllisch aufpassen. Da darf natürlich die Substanz von Unternehmen nicht zerstört werden. Aber das ist doch etwas völlig anderes als das, was seit vielen Jahren in unserem dann passiert, nämlich dass in jedem Jahr Milliardenbeträge verschenkt und vererbt werden und über Ausnahmetatbestände wie diese sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung am Ende zu einem Stichtag geschaut wird, ist überhaupt genügend Geld vorhanden, um die schon festgesetzte Steuer vom Finanzamt zu bezahlen? Und wenn nein, dann führt es nicht dazu, dass man sagt, das können wir das irgendwie schulden oder wie auch immer, sondern dann ist die Konsequenz, dass am Ende gar nichts bezahlt wird. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, da teile ich auch in der Analyse nicht, dass das dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden würde, wenn wir das ändern. Weil die Ungerechtigkeiten und die Disbalance in dem ganzen System ist doch, dass wenn ich heute ein Einfamilienhaus, mein Elternhaus in München oder am Ammersee erbe, dann hat das durch die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt einen solchen Wert, dass ich schon Erbschaftssteuer dafür bezahlen muss. Erbe ich aber sozusagen 1000 Einfamilienhäuser, die in einer Immobiliengesellschaft, in einer Holdingstruktur irgendwie zusammengefasst sind, dann wird zu einem Stichtag auf mein Konto geschaut, es ist nicht genügend Geld vorhanden. Oh Wunder, dann ist die Konsequenz, dann bezahle ich dafür gar nichts. So. Und ich finde, da verschenken wir einfach Geld. Und wenn wir über Gerechtigkeit diskutieren, das dürfen wir nicht nur immer am Bürgergeld aufhängen. Da wird immer darüber diskutiert, ja, das würde sozusagen das Gerechtigkeitsempfinden der hart arbeitenden Bevölkerung stören. Ja, das stimmt. Aber ist das denn sozusagen in Einklang zu bringen mit dem Gerechtigkeitsempfinden der hart arbeitenden Bevölkerung? Ich glaube nicht. So. Und deswegen bleibe ich dabei, dass dieser Vorschlag sozusagen ohne eine Veränderung der Tarife, ohne die Frage zu berühren, was passiert mit mittelständischen Betrieben, wenn sie in die nächste Generation übergehen, dass das zu lösen ist. Und diese Ausnahme sollte man dringend anpacken. Und da bin ich ja auch nicht der Einzige, der das sagt.
Jetzt haben Sie ja direkt zu Beginn Ihrer Ausführungen gerade den Vorwurf gemacht, dass hier verschiedene Themen vermengt würden, Steuerpolitik und die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Aber ist es nicht eigentlich auch ein Wesen von Koalition, dass genau das passiert, dass eben beide Seiten ihre Lieblingsprojekte reinbringen und man dann versucht, daraus eine Paketlösung zu schließen und dass dann automatisch diese verschiedenen Themen, die vielleicht nicht direkt in einem Sachzusammenhang hängen, vermengt werden? Ist das nicht eine Stärke der Parteien der Mitte, dass man in der Lage ist, auch auf den Koalitionspartner zuzugehen? Oder anders gefragt, ist es nicht für Sie als CDU auch einfacher, die SPD zu Reform beim Bürgergeld zu bewegen, wenn man selber auch zu einem Entgegenkommen in der Steuerpolitik bereit ist?
Ja, Vorsicht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine, was Sie beschreiben, das ist sicherlich ja auch gang und gäbe in Koalitionen und an vielen Stellen auch hilfreich, nämlich zu sagen, naja, wie kommt man irgendwie zu Paketlösungen? Hier ist das wichtig, uns ist das wichtig, wie machen wir daraus ein gemeinsames Paket? Das ist ja übliches Geschäft. Aber hier geht es ja darum, dass sozusagen inhaltlich die Debatten miteinander verschränkt werden, dass mittlerweile eben gesagt wird, naja, wie viel können wir denn sozusagen ganz kurzfristig beim Bürgergeld einsparen, um das dann bei Herrn Klima in die Tüte zu tun, damit es da nicht mehr 30 Milliarden sind, sondern vielleicht noch 28 oder 25 Milliarden. Und deswegen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also zu Paketlösungen zu kommen, ist doch immer sinnvoll und richtig in Koalitionen. Aber die sachliche Verschränkung von Debatten, die macht überhaupt keinen Sinn, wenn man zu vernünftigen Lösungen kommen will. Und wenn ich das mal sagen darf, das ist etwas, was ich nicht nur für falsch halte, sondern auch für ganz gefährlich im politischen Diskurs. Das erleben wir nicht nur in Deutschland, sondern auch an vielen anderen Stellen in der Europäischen Union, auch in den USA, dass mittlerweile diese Kraft zur Differenzierung, diese Kraft, sich die Zeit zu nehmen oder auch zu sagen, wir brauchen Zeit, um bestimmte Dinge zu verändern. Wir brauchen auch, es braucht auch ein bisschen Zeit, um bestimmte Dinge zu erklären, weil unsere Demokratie und alles, was da dran hängt, ist ein komplexes Gebilde. Und immer zu meinen, mit ein paar fetzigen Überschriften, mit ein bisschen dicke Arme machen und einfach mal raushauen, dann kriegen wir hier die Probleme in den Griff. Nein, so ist es einfach nicht. Die Dinge sind sehr komplex, sind sehr differenziert. Und das muss da auch die Aufgabe sein von Politik, die Probleme in ihrer Komplexität auch darzustellen. Und darf es einen ja auch nicht wundern, dass sozusagen die politischen Extreme, dass die sozusagen immer weiter antreiben und dass die am Ende auch Punkte machen, weil in Sachen Vereinfachung und einfache und radikale Lösungen sind die halt am Ende das Original. Und deswegen ärgert es mich, dass die politische Mitte, und das gilt für die gesamte politische Mitte in diesem Land, pausenlos in diese Fallen tappt. Daher darf sich auch keiner wundern, dass am Ende der Stimmungskurs schon ausklappt.
Sie hatten ja am Samstag auch den Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion Jens Spahn zu Gast beim CDA-Bundesausschuss und haben ihm ihre Worte mit auf den Weg gegeben, zurück nach Berlin. Es geht Spahn zurück in seine Bundestagsfraktion und von den 208 Abgeordneten, die er da führt, sind 161 Mitglieder im Parlamentskreis Mittelstand, also gehören dem Wirtschaftsflügel der Partei an und erzählen ihm wahrscheinlich ein bisschen was anderes als das, was er am Wochenende vom Sozialflügel gehört hat. Ist der Wirtschaftsflügel auch und vor allem mit Hinblick auf die Bundestagsfraktion aktuell besser organisiert als der Sozialflügel? Oder anders gefragt, haben Sie ein Rekrutierungsproblem?
Also erstmal muss man ja sagen, auch wenn das natürlich gerne nach außen hin immer so dargestellt wird, das ist ja nicht ein natürliches Konkurrenzverhältnis. So, also wir sind am Ende alle ganz bewusst Mitglieder in ein und derselben Partei. Und es gibt viel mehr, was uns miteinander verbindet, als das, was uns voneinander trennt. Das ist das eine. So, und ob man sich jetzt die Arbeitnehmergruppe in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ansieht oder den Parlamentskreis Mittelstand, das ist jeweils für sich auch kein monolithischer Block, sondern da sitzen sehr unterschiedliche Typen, auch mit sehr unterschiedlichen Ansichten. Deswegen kann man nicht sagen, naja, der Jens Spahn war halt am Wochenende in Frankfurt bei der CDA und wenn er jetzt in der Fraktion berichtet, hat man zwei Drittel der Fraktion, die es grundsätzlich schon mal anders sind. So einfach ist es nicht. Und das ist sozusagen da zu Verschiebung gekommen ist. Das ist auch eine Entwicklung, wo man sagen muss, das hat mit den letzten 25 Jahren zu tun. Das ist einfach, das ist sicherlich eher ein Thema für Feinschmecker, aber wenn man sich die Geschichte der CDU, der Union ansieht, da muss man sagen, dann gab es vor allen Dingen so in den 60er, 70er Jahren, ich will mal sagen, so wie so eine Art progressiven Block, der sicherlich auch für Veränderungen gesorgt hat, bestehend aus Junger Union, Frauenunion und CDA. Das war sicherlich eine Allianz, die so die 60er, 70er, 80er Jahre auch ein Stück weit geprägt hat. Deswegen sind auch viele prägende Persönlichkeiten der Zeit, die auch noch unter Angela Merkel, unter Helmut Kohl Verantwortung getragen haben, bei der CDA zur Vorsitzende gewesen. Und diese strategische Allianz ist im Grunde genommen unter dem damaligen Hochvorsitzenden Klaus Escher, dann unter Jürgen Müller und dann vor allen Dingen auch der Philipp Bissfelder in eine ganz andere Richtung verändert worden. Hat man eher eine strategische Allianz mit der Mittelstandsunion aufgebaut. Nochmal, mir geht es gar nicht darum, das zu bewerten, sondern wenn man das verstehen will, wo kommt sozusagen diese Veränderung her, dann muss man das wissen. Und das, wenn natürlich irgendwie 200 U-Generationen so sozusagen sozialisiert werden, dann ist klar, dass es da vielleicht auch eher eine natürliche Nähe zur Mittelstandsvereinigung gibt. Und das sind dann am Ende natürlich, das verändert dann Fraktionen, das verändert auch die Zusammensetzung von Parteitagen. Und für mich, und da will ich an einigen Stellen manchmal auch ein bisschen bewusst falsch verstanden. Mir geht es gar nicht darum, den Zustand zu kritisieren oder zu sagen, das ist eine gesunde Disbalance oder wie auch immer, sondern für mich bleibt am Ende der Anspruch, was müssen wir tun, damit die CDU weiterhin die erfolgreichste Volkspartei in Deutschland ist und bleibt. Und ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, auf die letzte Mitgliederstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ist nach wie vor extrem lesenswert. So, und die kommt vereinfacht gesagt zu folgendem Ergebnis. Der durchschnittliche CDU-Wähler, ich tue mir zwar immer schwer mit so einer Links-Rechts-Kartografie, aber zum besseren Verständnis ist es, glaube ich, ganz hilfreich an dieser Stelle. Also die Mitgliederstudie kommt im Grunde zu dem Ergebnis, dass das durchschnittliche CDU-Mitglied auf der Skala weiter rechts ist als der durchschnittliche CDU-Wähler. Und der durchschnittliche CDU-Funktionär ist auf der Skala etwas weiter rechts als das durchschnittliche CDU-Mitglied. So. Und ich finde, das ist erstmal alles überhaupt gar nicht schlimm, aber ich glaube einfach, in der Frage der Entscheidungsfindung und auch in der Frage der Kommunikation muss man so etwas mitdenken. Weil unser Anspruch darf ja nicht sein, dass wir am Ende die Funktionäre vor lauter Begeisterung auf die Bierbänke treiben mit dem, was wir tun und mit dem, was wir sagen, wenn sozusagen der Rest des Landes oder veritable Teile des Landes das Schauspiel nur noch mit Kopfschütteln verfolgen. Und darum geht es mir. Das muss doch unser Anspruch sein, weil das, was wir bei der Bundestagswahl erlebt haben, 28,6%, kann nicht unser Anspruch sein, dass wir sagen, das ist ein Wahlergebnis, mit dem wir zufrieden sind. Und wenn man sieht, wie die Umfragen sich entwickeln, das ist eine hochdramatische Entwicklung. So, und auf der anderen Seite, da schaue ich mir dann an, das Kommunalwahlergebnis in Nordrhein-Westfalen. Denn natürlich ist das auch regional geprägt. Natürlich hat das auch was zu tun mit starken Männern und Frauen, die da vor Ort für die CDU ins Rennen gehen. Aber man sieht es ja auch, die Umfragen zur Landtagswahl. Und warum sind wir sozusagen in Nordrhein-Westfalen mittlerweile erfolgreicher als im Bundesschnitt? So, früher war es immer fast ein Naturgesetz. Die CDU in Nordrhein-Westfalen lag immer unter dem Bundesschnitt. Und mittlerweile ist es fast ein Naturgesetz, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen über dem Bundesschnitt liegt. Und ich glaube, es hat schon auch sehr viel damit zu tun, dass die Art und Weise, wie hier bei uns in Nordrhein-Westfalen Volkspartei gelebt wird, wie wir politische Kommunikation machen, wie Hendrik Wüst sich auch darum bemüht, alle Teile der Partei bei seiner Politik auch mitzunehmen und ihnen auch das Gefühl zu vermitteln, der Input ist wichtig und der Input macht sozusagen auch einen Unterschied bei den politischen Entscheidungen. Das scheint sich am Ende ja bei den Wählerinnen und Wählern irgendwie auszuzahlen.
Da bleiben wir doch mal bei den Kommunalwahlen in NRW, wenn Sie es schon ansprechen, in Ihrem Heimatbundesland und tatsächlich auch in meinem Heimatbundesland. Deswegen schaue ich da auch ganz besonders interessiert drauf. Am kommenden Sonntag finden ja die Stichwahlen statt für insgesamt 21 Oberbürgermeister und 15 Landratsposten. Und wie Sie schon gesagt haben, die CDU kann mit dem Wahlausgang ja durchaus zufrieden sein. Landesweit 34% geholt, in fast jede Stichwahl eingezogen. Hängt sicherlich auch mit der hohen Zufriedenheit der Menschen an Rhein und Ruhr mit der Landesregierung unter Führung von Hendrik Wüst zusammen. Insgesamt bekommt man aber sowieso den Eindruck, dass in NRW die alte bundesrepublikanische Welt noch ein Stück weit in Ordnung ist. In den allermeisten Stichwahlen heißt es CDU gegen SPD. Hier sind beide noch Volksparteien. Zwei spannende Ausnahmen lassen sich sicherlich beobachten. In den Universitätsstädten, beispielsweise Münster, Bonn, Aachen, auch Düsseldorf, heißt es, wie schon 2020, CDU gegen Grüne. In zwei Ruhrgebietsstädten, Duisburg und Gelsenkirchen hingegen, heißt es inzwischen SPD gegen AfD.
Und Hagen nicht nur Hessen, da haben wir CDU gegen AfD.
Das ist korrekt. Hagen ist auch noch zu erwähnen. CDU gegen AfD. Was lehrt uns dieser Split über die gesellschaftlichen Verhältnisse in NRW und vielleicht auch im Rest von Deutschland?
Ja, also ich meine, es gibt natürlich schon, also gerade die Situation im Ruhrgebiet weicht natürlich an manchen Stellen auch ab von der im Rest des Landes, weil wir hier natürlich überdurchschnittlich starke AfD-Ergebnisse haben. Das war schon auch bei der Europawahl und bei der Bundestagswahl so, wobei man bei der Europawahl sagen muss, außer in Herne, da waren wir noch 3 Stimmen hinter der SPD, war die CDU im Ruhrgebiet flächendeckend stärkste politische Kraft. Das erste Mal bei bundesweiten Wahlen in der Geschichte unseres Landes. Bei der Bundestagswahl oder jetzt bei der Kommunalwahl eben leider nicht mehr. Aber wir sehen natürlich im Ruhrgebiet ganz extrem, vereinfacht gesagt, vieles, was früher rot war, wird an einigen Stellen heute einfach blau. Weil die SPD im Ruhrgebiet auch kulturell eine Menge an Bindungskraft eingebüßt hat, sozusagen die alte 60er, 70er, 80er Jahre SPD im Ruhrgebiet ist ja keine klassisch linke Kaderpartei gewesen, sondern das war wirklich eine Volkspartei im besten Sinne, die auch kulturell tief verwurzelt war in der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Region. Und das ist an den allermeisten Stellen vollkommen zusammengebrochen. So, was mich natürlich einfach auch umtreibt als Demokrat, aber vor allen Dingen auch als Christdemokrat, ist, warum gelingt es uns sozusagen nicht hinreichend, die Menschen, die sich von der SPD abwenden, warum gehen die sozusagen unmittelbar ein Türchen weiter zur AfD oder teilweise auch zur Linkspartei, warum gelingt es uns nicht, diese Menschen für uns zu gewinnen und damit auch im demokratischen Lager zu halten? Mit dieser Frage muss man sich auseinandersetzen. Das scheint aber nicht besonders populär zu sein, diese Debatte führen zu wollen. So, das ist sicherlich die Ausgangslage im Ruhrgebiet. Dass wir sozusagen in Städten wie Düsseldorf, Aachen, Münster, und natürlich muss man sagen, in Aachen und Münster gibt es auch eine extrem starke grüne Community. Das ist ja sozusagen keine neue Entwicklung. Von daher finde ich es erstmal für uns auch einen schönen Erfolg, dass wir in so einer Stadt wie Aachen ja auch vorne liegen mit Blick auf die Stichwahl. Das war ja jetzt nicht unbedingt vorhersehbar. Und ich meine, das sind natürlich auch Fragen, wo sich auch die SPD als ehemalige klassische Hochstadtpartei ja auch die Frage stellen muss. Sie marginalisieren sich nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch in Großstädten wie Aachen, Münster. Wenn man das SPD-Ergebnis in Bonn sieht beispielsweise, der SPD-UB-Kandidat mit einem einstelligen Ergebnis. Naja, ich meine, da müssen sich die Sozialdemokraten schon auch ein Stück weit selbst hinterfragen. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir haben als CDU eine Chance, am Sonntag vernünftig da rauszukommen. Ich denke auch mit Blick auf Dortmund, da ist Historisches möglich, absolut Historisches möglich. Will aber abschließend noch zu dem Sonntag was sagen. Für mich ist aber auch eins klar, da wo sozusagen die SPD mit der AfD in der Stichwahl ist, in Gelsenkirchen und auch in Duisburg, Da kann es für jeden aufrechten Demokraten, da muss man wirklich eine Sekunde drüber nachdenken, wie man da am Sonntag seine Stimme gibt. Das ist ja nicht nur eine Erwartungshaltung, die ich aber kriege auf Hagen habe an jeden aufrechten Demokraten, dass da Dennis Rehbein von der CDU unterstützt und gewählt wird, sondern das Gleiche muss natürlich auch gelten für Duisburg und Gelsenkirchen. Aber wenn der Wahlsonntag rum ist, wir dürfen ja dann auch nicht sagen, oh Gott, jetzt haben wir aber nochmal Glück gehabt, jetzt haben wir es hier verhindert, dass die AfD hier einen Oberbürgermeister stellt. Das ändert ja sozusagen an der Schwierigkeit, die wir jetzt in den Räten haben, dazu vernünftigen Mehrheit zu kommen, ändert das ja nichts. Also im Ruhrgebiet, dadurch, dass wir auch keine Sperrklauseln haben, haben wir da teilweise extrem herausfordernde Situationen. Und ich meine, wir reden hier nicht über kleine Dörfer, sondern wir reden hier über Städte mit 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 Einwohnern, mit extrem schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Rat. Und auch da, finde ich, muss die politische Mitte, egal ob man jetzt ein bisschen links der Mitte steht oder eher ein bisschen rechts der Mitte, muss jetzt einfach in den nächsten 5 Jahren auch die Arschbacken zusammenkneifen. Da muss man sich zusammenraufen und da muss geliefert werden.
Ah, da war jetzt viel SPD-Schelte dabei, die ja sicherlich nicht nur im Ruhrgebiet, sondern generell aktuell nicht so gut dasteht. Micky Beisenherz, eine andere Ruhrpott-Legende, hat die CDA bei Twitter kürzlich als teilweise die bessere SPD bezeichnet. Ist es für Sie eine Auszeichnung und ist es für Sie auch ein Anspruch, zu sagen, wir stoßen jetzt genau in die Lücke, die die Sozialdemokratie hier lässt und stellen die CDU mit beiden Flügeln, Wirtschafts- und Sozialflügel, als die letzte verbliebene Volkspartei in Deutschland auf? Oder würden Sie sagen, okay, die SPD sollte man jetzt doch nicht zu früh abschreiben, vielleicht wird sie ja doch noch gebraucht im politischen System der Bundesrepublik Deutschland?
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also machen wir mal schrittweise. Natürlich, wenn eine Ruhrpott-Legende wie Micky Beisenherz das sagt, dann empfinde ich das als Auszeichnung. Bei manch anderen hätte ich das vielleicht als Beschimpfung empfunden, weil der eine oder andere sagt, ist das nicht irgendwie der Sozi in der CDU, oder der sagt das ja eher, wird das ja eher disqualifiziert gesagt. Ich glaube, wenn Micky Beisenherz das so sagt, dann empfinde ich das persönlich eher als Auszeichnung. So, das ist das eine. Das zweite ist, natürlich ist es mein Anspruch, deswegen habe ich es ja auch gerade nochmal gesagt, wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich von der SPD nicht mehr richtig vertreten fühlen, dass die direkt ein Türchen weiter zur AfD ziehen. Und natürlich ist das mein Anspruch, um diese Menschen auch zu kämpfen und diese Menschen auch für uns zu gewinnen als CDU. Das ist logisch. Aber das hat sozusagen nichts damit zu tun, mit der Notwendigkeit einer funktionsfähigen Sozialdemokratie in diesem Land. Ich glaube, alleine aus Gründen der politischen Hygiene kann uns das doch nicht egal sein. Ich meine, es ist nicht die Aufgabe der CDU, die SPD jetzt wieder aufzubauen, aber natürlich ist das eine dramatische Entwicklung, wenn eine Partei, die ja auch eine wichtige Funktion in diesem Land hat, sozusagen an vielen Stellen in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Das ist dramatisch, aber diese Probleme können wir ja als Union nicht lösen oder als Sozialflügel der Union. Da muss die SPD sich schon selber mit auseinandersetzen. Ich glaube, wir haben auch genug damit zu tun, dafür zu sorgen, dass die CDU am Ende selber mal wieder Turnaround auch in den Umfragen hinbekommt. Aber das deswegen, bei mir werden Sie da auch keinerlei Häme finden mit Blick auf die Entwicklung der SPD. Ich finde es eher für die politische Stabilität in unserem Land extrem dramatisch, dass die gesamte Entwicklung des Parteiensystems so ist, wie wir sie seit einigen Jahren vorfinden.
Wir haben ja eben schon den in NRW überaus populären Hendrik Wüst angesprochen, der natürlich auch in einem gewissen Gegensatz zum aktuell eher unpopulären Bundeskanzler steht. Angenommen, die Bundesregierung versemmelt den Herbst der Reform jetzt so richtig und der Lack ist schneller ab als bei der Ampel. Sitzt dann in Düsseldorf die schillernde Alternative zu Friedrich Merz?
Das ist natürlich irgendwie auch immer etwas, was von den Medien natürlich gerne bedient wird. Es war im letzten Jahr ja auch eine sehr bewusste Entscheidung von Hendrik Wüst, als über die Kanzlerkandidatur in der Union diskutiert und entschieden wurde, zu sagen, ich bin und bleibe in Nordrhein-Westfalen und ich unterstütze unseren Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Und wenn man sich auch den Einsatz ansieht, den Hendrik Wüst geleistet hat im Bundestagswahlkampf. Von daher, da wird natürlich immer auch wieder versucht, so einen Gegensatz aufzubauen. Ich kann diesen Gegensatz aber nicht erkennen. Und deswegen habe ich auch am Samstag gesagt, ich wünsche mir aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch als Patriot, als leidenschaftlicher Christdemokrat oder auch als jemand, der mit Leib und Seele Vater von zwei kleinen Kindern ist, dass Friedrich Merz und diese Bundesregierung erfolgreich sind. Jetzt nicht nur mit Blick auf den Herbst oder Reformdebatten, sondern ich wünsche mir, dass diese Regierung in den nächsten 3,5 Jahren erfolgreich ist. Und ich meine, als Union können wir uns auch eigentlich glücklich schätzen, dass wir sozusagen in der nächsten Generation eine ganze Reihe von herausragenden Köpfen haben, wo man sagt, denen traut man etwas zu, weil sie erfolgreiche Ministerpräsidenten in ihren Bundesländern sind, weil sie Sympathieträger sind, weil sie Strahlkraft haben, weit über die Kernwählerschaft der Union hinaus. Und das ist doch eigentlich eher beruhigend zu sagen, mit Blick auf die nächsten Jahre sind wir da als Union gut aufgestellt. Und da muss man sich nicht immer in so Scharmützel reindrängen lassen, so nach dem Motto, wann ist es denn endlich soweit?
Hätte mich auch gewundert, eine andere Antwort von Ihnen auf diese Frage zu bekommen. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mir wirklich auf dem Herzen liegt, weil ich wirklich ein Verständnisproblem hier habe. Im Ruhrgebiet gibt es so viele tolle Fußballvereine. Wie landet man da bei Bayer Leverkusen?
Ja. Wenn man vor allen Dingen nach dem Spiel gestern Abend, so diese Saison ist ja eher wieder schmerzhaft und erinnert mehr an die Jahre vor der Meisterschaft als unter die Zeit unter Xabi Alonso. Es ist ganz einfach, mein Fußballherz ist ja in der Mitte durchgeschnitten. Ich bin ja Wattenscheider. Nicht nur von Geburt, sondern auch aus Überzeugung. Und natürlich ist mein Fußballherz auch schwarz-weiß. Und ich bin mit Wattenscheid 09 groß geworden, in die Bundesliga aufgestiegen, bis in die Verbandsliga abgestiegen. Jetzt sind wir gerade mal wieder in der Oberliga. Und natürlich ist das mein Verein, aber ich meine, ich komme ja aus einer Zeit, da hört man, wenn man nicht ins Stadion ging, Fußball auf WDR2. Mit Papa beim Automaschen am Samstag. Und damals war ja irgendwie noch klar, Bundesliga ist Samstagnachmittag, zweite Liga ist sonntags. Und dann spielte Wattenscheid halt sonntags. Und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wem drückst du eigentlich am Samstag jetzt beim Radio hören, wem drückst du da eigentlich die Daumen? Weil ich finde, man kann nicht Fußball hören oder Fußball sehen, ohne dass man, also es kann eigentlich egal sein. So, das funktioniert nicht. Jeder, der fängt, das kann das irgendwie nachvollziehen. Und ich war damals, ich meine, da war ich 12, 13, 14, zweimal mit meinen Eltern damals in der Bundesliga zu Auswärtsspielen von Wattenscheid in Leverkusen. Und ich fand das da einfach nett. Ich meine, da war auch nicht viel los, so wie in der Lohheide, irgendwie 8000 Leute und die spielten irgendwie schönen Fußball. Keiner mochte die. Ich fand das da irgendwie ganz sympathisch. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja so ein bisschen wie Wattenscheid. Ne? Da geht kaum einer hin, keiner mag die, keiner braucht die, aber irgendwie sind die doch trotzdem total, total nett und sympathisch. So. Und daraus, aus dieser Grundsympathie ist einfach in all den Jahren auch so ein richtiges Fan-Tum geworden. Ich habe viele Jahre eine Dauerkarte gehabt. Ich habe mir, keine Ahnung, ich bin überall hingefahren, als ich auch noch mehr Zeit hatte. Das war schon eine spannende Bandbreite. Dann bist du irgendwie mit Wattenscheid nach Elversberg in der Regionalliga West und West gefahren. Und mit Leverkusen warst du in der Champions League bei Manchester United. Das war schon eine spannende Bandbreite. So, das ist einfach am Ende die Geschichte, warum ich sozusagen Fan der Werkstatt bin. Und kann nur sagen, dieser Moment, diese Meisterschaft zu gewinnen. Es waren ja so viele bittere Momente, dieses Triple Vize und Unterhaching, traumatische Erlebnisse. Und dann 2024 dieses 5-0 gegen Bremen, wo einfach irgendwie klar war, jetzt sind wir es einfach. Und endlich ist die Schale in Leverkusen. Das war schon was sehr Besonderes.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen als Fan eines Vereins, der auch schon ein paar Mal knapp dran war, der jetzt aber erstmal wieder um den Aufstieg in der zweiten Bundesliga kämpfen muss.
Oh, der Verein spielt in Gelsenkirchen in der Arena.
Ja, genau.
Ja, aber ihr habt ja sozusagen im Trophäenschrank schon diese Schalen drin, auch wenn sozusagen die meisten, die da heute in der Kurve stehen, das nie live erlebt haben. Aber wenn sozusagen dieser Platz in der Tribüne einfach leer ist und vollstaubt, so weil er schon ein paar Mal reserviert war, weil es einfach fällig war, aber es ist nicht passiert. So, deswegen das, ich glaube, das kann einfach wirklich nur ein Fan von Bayer Leverkusen auch nachvollziehen. So ein handelsüblicher Bayern-Fan, der kann das überhaupt nicht verstehen. Nur mein Gott, wenn man halt Meister, ja, schon können wir ein bisschen auf Marienplatz und dann geht's auch weiter. Das interessiert doch da gar keinen mehr. Ja, die gucken ja im Wahl eigentlich nur noch, können wir mal wieder die Champions League gewinnen. Aber der Meister schon, nehmen wir halt werden und jetzt sind wir als die 12 Mal in Folge und jetzt müssen wir auch noch am Wochenende wieder zum Marienplatz. Naja, machen wir vielleicht immer noch das Pokalfinale, es lohnt sich ja gar nicht, so eine blöde Meisterschale dahin zu fallen. Ein normaler Bayern-Fan kann das überhaupt nicht verstehen, wie das ist, wenn man 30 Jahre auf diese Salatschüssel erwartet. Deswegen.
Absolut, absolut. Ich glaube, ich kann Ihre Vereinswahl jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Naja, und freue mich auf jeden Fall, dass Sie Zeit für mich hatten. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Viele Grüße nach Brüssel.
Alles Gute. Glück auf.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.